Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie hier bei Radio Neue Hoffnung herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Ein bedeutender Theologe sagte, wenn die Gemeinde Jesu das wichtige Thema der Eschatologie vernachlässigt, betreibt sie nur noch Innenschau. Aber nur durch die Außenschau im Fokus auf das Kommen des Herrn Jesus wird die Gemeinde ihrer wirklichen Aufgabe gerecht. Davon handelt dieses Buch. Es behandelt die biblische Grundlage und Lehre der Naherwartung und zeigt auf, welche Konsequenz diese Erwartungshaltung auf das Leben des einzelnen Christen und die Gemeinde haben sollte. Hören Sie heute aus dem Buch Leben in der Naherwartung von Norbert Lied aus dem dritten Teil, die Anwendung der Naherwartung, den dritten Teil des 11. Kapitels. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Kapitel 11, Teil 3. Daniel. Im zweiten Jahr der Regierung Nebukadnezars hatte der König den Traum von der großen Statue. Daniel Kapitel 2, Vers 1. Niemand konnte diesen erklären, weshalb er alle Wahrsager und Sterndeuter umbringen lassen wollte. Da das erste Jahr der Thronbesteigung nicht mitgezählt wurde, ist das zweite Jahr der Regierung Nebukadnezars identisch mit dem dritten Jahr des Aufenthalts Daniels in Babylon und dem Ende seines dreijährigen Studiums. Daniel 1, Vers 5. Als Daniel nach Babylon kam, Daniel 1, Vers 1, schrieb man das Jahr 605 vor Christus. Zu diesem Zeitpunkt war er noch sehr jung, vielleicht noch ein Teenager. Daniel durchlebte die babylonische Gefangenschaft bis zu Babylons Untergang durch die Perser im Jahre 539 vor Christus. Somit lebte Daniel dort etwa 70 Jahre. Schon während dieser ersten Zeit erwies sich Daniel bereits als ein bewährter Beter. Daniel 2, die Verse 16 bis 19. Alle Sterndeuter und Wahrsager waren vor Angst aus dem Häuschen. Daniel 2, Vers 10 und 11. Doch Daniel zog sich ruhig und gelassen in sein Haus zurück. Ein Gebetsleben ist Umgang mit Gott und bewirkt deshalb Sicherheit inmitten von Unsicherheiten. Daniel teilte das Anliegen seinen bewährten, vertrauenswürdigen Freunden mit. Daniel 2, die Verse 17 bis 19. Weil er um die Macht des gemeinsamen Gebets wusste. Auch wir sollten es vielmehr wagen, unsere Gebetsanliegen Geschwistern im Herrn mitzuteilen. Doch oft genug schämen wir uns dessen. Es ist uns peinlich. Manche beten lieber alleine, als ihr Anliegen vertrauten Menschen mitzuteilen. Aber die Bibel und die Geschichte sind voll von Beispielen der Gebetsgemeinschaft und des gewaltigen Wirkens Gottes daraufhin. Daniel und seine drei Freunde beteten gemeinsam um Offenbarung und Bewahrung. Gebetsgemeinschaft ist eine Kraft wie Atome, die sich spalten. Darauf liegt eine große neutestamentliche Verheißung aus Matthäus 18, Vers 19 und 20. Wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Darum heißt es auch im Anschluss an diese Gebetsgemeinschaft in Daniel 2, Vers 19, hierauf wurde dem Daniel in einem Gesicht bei Nacht das Geheimnis geoffenbart.
Jesus, 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 schönste Melodie, füllst des Herzens Sehnsucht, dieses Lied vergesse ich nie.
Daniels Dankbarkeit. Oft ist es ja so, dass wir inständig und anhaltend für ein Anliegen bitten und flehen, uns dann aber kaum Zeit zum Danken nehmen. Ganz anders war es bei Daniel. Noch bevor er zum König eilte und ihm die Offenbarung mitteilte, sagte er dem Herrn erst einmal Dank. Er verschob den Lobpreis nicht auf später. Im Leben Daniels kam Gott immer an erster Stelle. Erst danach der babylonische König. In Daniel 2, Vers 19 und Vers 24 lesen wir: Hierauf wurde dem Daniel in einem Gesicht bei Nacht das Geheimnis geoffenbart. Da pries Daniel den Gott des Himmels. Daraufhin ging Daniel zu Arioch, den der König beauftragt hatte, die Weisen von Babel umzubringen. Er nahm ihn beiseite und sprach zu ihm: Bringe die Weisen von Babel nicht um. Führe mich vor den König, so will ich ihm die Deutung verkünden.
Jesus, 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 schönste Melodie, füllst des Herzens Sehnsucht, dieses Lied vergess ich nie.
Daniel betete regelmäßig. Daniel ließ sich durch nichts vom regelmäßigen Beten abhalten. In Daniel 6 wird berichtet, wie die judenfeindlichen Statthalter versuchten, Daniel eine Falle zu stellen und ihn von seinem Gebetsleben abzubringen, in Vers 8. Auch wir müssen uns damit abfinden, dass der Feind Gottes alles versucht, um uns vom Gebet fernzuhalten. Aber Daniel reagierte genau darauf mit Gebet. In Vers 11 lesen wir: Als nun Daniel erfuhr, dass das Edikt unterschrieben war, ging er hinauf in sein Haus, wo er in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin hatte, und er fiel dreimal am Tag auf die Knie nieder und betete und dankte vor seinem Gott, ganz wie er es zuvor immer getan hatte. Was zeigt uns dieser Vers über Daniel auf? Erstens, er ließ sich nicht vom Gebet abbringen, Beständigkeit. Zweitens, er konnte sowohl in Gebetsgemeinschaft als auch alleine beten. Drittens, er hatte einen bestimmten Gebetsort, das Obergemach seines Hauses. Vergleichen Sie dazu Daniel 2, Vers 17. Viertens, er hatte ein offenes Fenster, beständige Ausrichtung, ungetrübte Gemeinschaft. Fünftens, er hatte eine Gebetsrichtung, Jerusalem, wo der Altar war, ein Hinweis auf Jesus. Sechstens, er betete regelmäßig, dreimal täglich, wie er es zuvor immer getan hatte. Und siebtens, er vernachlässigte den Dank nicht.
Jesus, 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 schönste Melodie, füllst des Herzens Sehnsucht, dieses Lied vergess ich nie.
Daniels Gebete und Gottes Wort. Im ersten Jahr seiner Regierung achtete ich, Daniel, in den Schriften auf die Zahl der Jahre, von der das Wort des Herrn an den Propheten Jeremia ergangen war, dass die Verheißung Jerusalems in 70 Jahren vollendet sein sollte. Und ich wandte mein Angesicht zu Gott, dem Herrn, um ihn zu suchen mit Gebet und Flehen, mit Fasten im Sacktuch und in der Asche. Ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, und ich bekannte und sprach: Ach Herr, du großer und furchtgebietender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren. Daniel 9, die Verse 2 bis 4. Daniel betete, um das Wort Gottes zu verstehen. Und er studierte das Wort Gottes, um zu beten. Als er die Zeit der 70-jährigen Gefangenschaft, über die Jeremia gesprochen hatte, verstand, fing er sofort an zu beten. Er selber wurde dadurch immer tiefer verändert. Sein Gebet offenbart uns das Herz Daniels. Erstens, er reagierte sofort, keinen Aufschub. Zweitens, er suchte nicht den Menschen auf, Darius oder Kyros, sondern seinen allmächtigen Gott. Drittens, er flehte. Darin sehen wir wieder seine Ernsthaftigkeit und Beständigkeit. Viertens, er fastete in Sacktuch und in Asche. Er tat also Buße. Er war sich nicht zu schade, Buße zu tun. Fünftens, er betete zu seinem persönlichen Gott. Er hatte ein persönliches Verhältnis zu ihm. Sechstens, er betete in großer Ehrfurcht. Und siebtens, er betete in Glaubenszuversicht, hoffend auf die Gnade und Güte des Herrn. Daniel wurde in wunderbarer Art und Weise erhört. Hinter den Ereignissen von Esra 1, die Verse 1 bis 4, stand das Gebet Daniels. Sein Gebet war mit ein Auslöser für diese weltpolitische Entscheidung und für die Erfüllung göttlicher Prophetie. Einmal erhielt Daniel eine Offenbarung über die große Drangsal in Daniel 10, Vers 1. Daniel verstand das Wort und es führte ihn wiederum ins Gebet. Und wir lesen in Vers 2 und 3: In jenen Tagen trauerte ich Daniel 3 Wochen lang. Ich aß keine leckere Speise und Fleisch und Wein kamen nicht über meine Lippen. Auch salbte ich mich nicht, bis die 3 Wochen um waren. Wir dürfen für Dinge beten, die wir verstehen, und für Dinge, die wir nicht verstehen. Nachdem Daniel so ernsthaft gebetet und gefastet hatte, erschien ihm ein Engel. Wir lesen in den Versen 10 bis 12: Siehe, eine Hand rührte mich an, so dass ich mich zitternd auf meine Knie und Hände stützen konnte. Und er sprach zu mir: Daniel, du viel geliebter Mann, achte auf die Worte, die ich jetzt zu dir rede, und nimm deine Stellung ein. Denn jetzt bin ich zu dir gesandt. Als er dieses Wort zu mir redete, stand ich zitternd auf. Da sprach er zu mir: Fürchte dich nicht, Daniel, denn von dem ersten Tag an, da du dein Herz darauf gerichtet hast, zu verstehen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden, und ich bin gekommen um deiner Worte willen. Ist das nicht gewaltig? Erstens, Daniel war ein vielgeliebter Mann vor Gott. Diese Aussage wird im Buch Daniel 3-mal gemacht, und zwar in Daniel 9, Vers 23 und in Daniel 10, Vers 11 und Vers 19. Zweitens, er erhält die Zusicherung, dass er bereits am ersten Tag erhört worden war, obgleich die Antwort erst 3 Wochen später kam. Vers 13. Vergleichen Sie auch dazu Kapitel 9, Vers 23. Drittens, dieser Engel wurde extra gesandt um Daniels Gebetes willen. Der Himmel wurde bewegt, weil jemand vom Himmel bewegt war, zu beten. Was kann nicht alles geschehen, wenn wir echte Beter sind?
Mein Loblied steigt zum Himmelszelt, seit mich der Herr erlöst. Ich preis ihn laut vor aller Welt, seit mich der Herr erlöst. Seit mich der Herr erlöst, der Herr erlöst, der Herr erlöst. Seit mich der Herr erlöst, bring ich seinem Namen preis. Seit mich der Herr erlöst, der Herr erlöst, der Herr erlöst, bring ich meinem Heiland Lob und Preis.
Daniel betete ein Leben lang. In Daniel 10, Vers 1 lesen wir: Im 3. Jahr des Kyros, des Königs von Persien, wurde dem Daniel, der Belsazar genannt wird, ein Wort geoffenbart. Und dieses Wort ist wahr und handelt von einer großen Drangsal. Und er verstand das Wort und bekam Verständnis für das Gesicht. Im 3. Jahr des Königs Kyros lebte Daniel bereits 70 Jahre in Babylon. Wahrscheinlich hatte sein Gebetsleben angefangen, als er noch ein Teenager war. Und nun, im Alter von über 80 Jahren, hatte es immer noch nicht nachgelassen. Daniel war nach wie vor ein intensiver Beter. Möge es der Herr schenken und mögen wir es wollen, dass wir heute Beter sind, morgen Beter bleiben und im Alter immer noch Beter sein werden. Umso mehr, da wir in einer Zeit leben, in der sich die Endzeitprophetien Daniels zu erfüllen beginnen. Daniel war ein Gebetskämpfer. Ein geflügeltes Wort lautet: Wer vor Gott kniet, kann vor Menschen stehen. Waren wir in unseren jungen Glaubensjahren vielleicht einmal intensivere Beter als heute? Ist dieses erste Feuer dann aber im Laufe der Jahre zu einem glimmenden Docht geworden und unser Gebetsleben läuft gleichsam nur noch auf Sparflamme? Oder sind wir nach wie vor Beter, die im Gebet zu Gott die größte Kraft entdeckt haben und tun es Daniel gleich? Sind wir Gläubige, die im Glauben an den lebendigen Gott und im Vertrauen zu ihm nicht nachgelassen haben, sondern darin gewachsen sind?
Mein Loblied steigt zum Himmelszelt, seit mich der Herr erlöst. Ich preis ihn laut vor aller Welt, seit mich der Herr erlöst. Seit mich der Herr erlöst, der Herr erlöst, der Herr erlöst. Seit mich der Herr erlöst, bring ich seinem Namen preis. Seit mich der Herr erlöst, der Herr erlöst, der Herr erlöst. Bring ich meinem Heiland Lob und Preis.
Weitere Gebetskämpfer der Bibel. Samuel. Samuel erwies sich von seiner Jugend an bis in sein hohes Alter als ein kämpfender Beter. Am Ende seines Dienstes bezeugte er, dass er im Gebetskampf bleiben werde. In 1. Samuel 12, Vers 23 lesen wir: Es sei aber auch ferne von mir, mich an dem Herrn zu versündigen, dass ich aufhören sollte, für euch zu beten und euch den guten und richtigen Weg zu lehren. Wie wertvoll können doch altgewordene Glaubensgeschwister für die Gemeinde sein, wenn sie ihre Zeit mit Gebetskampf ausfüllen.
Mein Loblied steigt zum Himmelszelt, seit mich der Herr erlöst. Ich preis ihn laut vor aller Welt, seit mich der Herr erlöst. Seit mich der Herr erlöst, bring ich seinem Namen preis. Seit mich der Herr erlöst, der Herr erlöst, der Herr erlöst, bring ich meinem Heiland Lob und Preis.
David. Wenn wir das Leben Davids in der Bibel betrachten, merken wir schnell, dass er nicht nur ab und zu betete. Nein, auch er entwickelte sich zu einem Gebetskämpfer. Er geriet oft in Situationen, die zum Verzweifeln waren und in denen er nahe daran war, zu resignieren. Einer solchen Notlage begegnen wir in Psalm 55. Die äußere und innere Bedrängnis brachten David so weit, dass er am Rand einer Depression stand, resignieren und nur noch wegeilen wollte. Wir lesen in den Versen 7 bis 9: Ich sprach, oh, dass ich Flügel hätte wie die Taube! Ich würde davonfliegen, bis ich Ruhe fände. Siehe, ich wollte weit wegfliegen, mich in der Wüste aufhalten. Ich wollte zu meinem Zufluchtsort eilen, vor dem brausenden Wind, vor dem Sturm. Dann aber besann er sich eines Besseren, und wir lesen in Vers 17 und 18: Ich aber ruf zu Gott, und der Herr wird mir helfen. Abends, morgens und mittags will ich beten und ringen, so wird er meine Stimme hören. David stieg in einen Gebetskampf ein, indem er abends, morgens und mittags betete und im Gebet vor Gott rang. Diese Erfahrung gab ihm wieder neuen Mut und er empfahl es deshalb auch anderen. In Vers 23 lesen wir: Wirf dein Anliegen auf den Herrn, und er wird für dich sorgen. Er wird den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen. Anders ausgedrückt, resigniere nicht, sondern wirf dein Anliegen bewusst auf den Herrn, der dich nicht wanken lassen wird.
Mein Loblied steigt zum Himmelszelt, seit mich der Herr erlöst. Ich preis ihn laut vor aller Welt, seit mich der Herr erlöst. Seit mich der Herr erlöst, der Herr erlöst, der Herr erlöst. Seit mich der Herr erlöst, bring ich seinem Namen preis. Seit mich der Herr erlöst, der Herr erlöst, der Herr erlöst. Bring ich meinem Heiland Lob und Preis.
Paulus. Als Saulus von Tarsus, der spätere Apostel Paulus, sich bekehrte, fällt uns die zuerst ablehnende Haltung des Saulus auf. Er wollte sich unter keinen Umständen bekehren. Da war absolut kein vorbereitetes Herz, keine Sehnsucht. Ganz im Gegenteil, er verfolgte die Gemeinde und hasste Jesus. Er tat alles, um Menschen vom Weg der Nachfolge Jesu abzubringen. Er tat alles, um Menschen vom Weg der Nachfolge Jesu abzubringen. Später bekannte er: Ich habe diesen Weg verfolgt bis auf den Tod. Apostelgeschichte 22, Vers 4. Saulus folterte die Gläubigen an Jesus, zwang sie, diesen Namen zu lästern, verfolgte sie bis ins Ausland, sperrte sie ins Gefängnis und gab sogar seine Einwilligung zu ihrer Hinrichtung. Vergleichen Sie Apostelgeschichte 26, die Verse 9 bis 11. Warum hat Gott ausgerechnet Saul errettet? Gab es dafür einen Grund? Hatte er irgendeinen Vorzug? Sicher trug auch das Gebet des Stephanus dazu bei, aus Apostelgeschichte 7, die Verse 54 bis 60. Eine weitere Antwort lesen wir in Apostelgeschichte 22, Vers 14. Der Gott unserer Väter hat dich erwählt. Eine andere Übersetzung sagt, dazu bestimmt, dass du seinen Willen erkennen sollst und den Gerechten sehen und die Stimme aus seinem Mund hören. Saulus war gegen Jesus Christus und damit gegen Gott und doch von Gott erwählt. Das ist das souveräne Handeln des Herrn. Für die Erwählung konnte Saulus überhaupt nichts tun. Er konnte weder Glauben noch ein vorbereitetes Herz vorweisen. Auch hatte er nicht den Willen noch die Fähigkeit, sich zu Jesus hinzuwenden. Gott erwählte ihn dennoch, und zwar um Christi willen. In Apostelgeschichte 9, Vers 15 heißt es, gerade ihn habe ich als mein Werkzeug ausgesucht. Er wird meinen Namen den nichtjüdischen Völkern und ihren Herrschern bekannt machen und auch dem Volk Israel. Nach seiner freien Gnadenwahl erwartet Gott Glaubensgehorsam. Nachdem Saulus zum Paulus geworden war, musste er sich für den Glaubensgehorsam entscheiden. Das tat er ohne Zögern. In Apostelgeschichte 9, Vers 18 heißt es, sogleich fiel es wie Schuppen von seinen Augen und er wurde sehend und stand auf und ließ sich taufen. Auch Paulus wurde zu einem Gebetskämpfer. Aus der Bibel wissen wir, dass der Apostel der Heiden viel gebetet und gerungen hat. In seinen Briefen kommt zum Ausdruck, dass er alle Zeit in seinen Gebeten für einzelne Christen und für ganze Gemeinden rang. Kolosser 1, Vers 29. Vergleichen Sie auch Epheser 1, Vers 16, 1. Thessalonicher 1, Vers 2, 2. Timotheus 1, Vers 3 und Philemon, Vers 4. Dies erwartete Paulus aber auch von seinen Glaubensgeschwistern. Einmal schrieb er an die Römer in Kapitel 15, Vers 30, ich ermahne euch aber, ihr Brüder, um unseres Herrn Jesus Christus und der Liebe des Geistes willen, dass ihr mit mir zusammen kämpft in den Gebeten für mich zu Gott. Jemand sagte einmal sinngemäß, wie viele Besucher zur Bibelstunde kommen, zeigt an, wie populär die Gemeinde ist. Wie viele Besucher zum Gottesdienst kommen, zeigt an, wie geschätzt der Pastor ist. Und wie viele Besucher in die Gebetsstunde kommen, zeigt an, wie beliebt Jesus ist. Und jemand anders bezeichnete die Gebetsintensität einer Gemeinde als ein Gnadenometer, an dem man ablesen kann, wo die Gemeinde steht.
Die Zeit entflieht, die Stunden fließen fort, gleich jeder Strom an einen anderen Ort. Vorbei dahin, o seliger Augenblick, du kommst nie wieder, kehrst nie mehr zurück, nie mehr zurück. Nie mehr zurück, vorbei
ist es Zeit, welch hoffnungsvolles Wort. Herr Jesus, still, die Stunden eilen fort. Wer säumt zum Säugnis nicht den Augenblick? Er kommt nie wieder, kehrt nie mehr zurück.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Aus dem Buch Leben in der Naherwartung von Norbert Lied hörten Sie soeben den dritten Teil des 11. Kapitels. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Ich wiederhole, Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole, www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.